Ja, hallo. Ja, ihr seht meinen tollen Desktop-Hintergrund, der etwas kaputt ist, aber das macht nichts, denn ich mache jetzt eine Präsentation an. Willkommen zu meinem Vortrag Security is Far in Borkenland. Ein wichtiger Disclaimer im Vorhinein. Disclaimer, in diesem Vortrag geht es noch immer nicht um den Safari-Browser, wie mich viele Leute angesprochen haben drauf. Das ist wichtig zu wissen. Auch wichtig zu wissen, diesen Monat ist der National Cyber Security Awareness Month, ist in Amerika der Ursprung davon und es geht darum, dass man Cyber Security Awareness schafft unter der Bevölkerung und es ist gut zu wissen und deswegen mache ich das auch hier, um Leuten halt einfach Awareness zu geben zu dem Thema Cyber Security und was da alles dazu gehört. Kommen wir zur Informationssicherheit, das in diesem Vortrag, um den es hier geht. Entschuldigung. So, Informationssicherheit hat klassischerweise von früher drei Grundpfeiler und es ist heutzutage noch immer Neuland. Also viele Unternehmen scheren sich nicht drum, haben nicht die Erfahrung und deswegen gibt es dann ganz viele so Security-Fails, die passieren. Und das ist die aktuelle Realität. Und das möchte ich heute mal erklären, was da so passiert ist dieses Jahr. Zu diesen drei Grundpfeilern gehört das CIA. Ich denke, CIA kenne ich doch, das ist die Central Intelligence Agency. Nein, ist es nicht. CIA sind drei Grundpfeiler, und zwar Confidentiality, Integrity and Availability. Also es geht um Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten, Assets, was auch immer. Das sind die drei Grundpfeiler von Informationssicherheit. Kommen wir mal zu einer Einführung von Terminologie. Also IT-Sicherheit hat sehr viele Fachbegriffe und das sind so ein paar so, die ich herausgesucht habe, die ich erklären möchte. Schaut im Endeffekt dann so aus, weil die meisten Leute wissen halt einfach nicht, was es oft heißt. Und darauf möchte ich eingehen und mit Beispielen untermauern, was diese Sachen dann genau heißen in Realität. Fangen wir an mit CVE. CVE steht für Common Vulnerabilities and Exposures. Ist ein Industriestandard, ist eine Namenskonvention und das ist ein Beispiel für eine CVE. Ist aufgebaut mit CVE-Strich das Jahr, wo das eingetragen wurde, die Sicherheitslücke, und eine fortlaufende Zahl. Der CVE hier ist ein realer CVE, das ist das CVE von Eternal Blue, das ist diese Zero-Day-Lücke von der NSA, die da letztes Jahr für die Ransomware WannaCry verwendet wurde. Das ist der zugewiesene CVE dazu. Dann gibt es CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Das ist eine Bewertungsskala für die Sicherheitslücken, wie schlimm die sind, von 0 bis 10. 0 heißt, hat gar keinen Impact oder ist nicht schlimm. Und 10 heißt im Endeffekt, schaltest das System aus, haust aus dem Fenster raus, reparierst, was auch immer. Also ist im Endeffekt, wenn du eine 10 hast auf deiner Software, dann wirst du schon gestern abgeschaltet haben, diese Software, und nicht mehr in Produktion verwenden, weil das einfach nur fahrlässig ist. Es basiert auf einer Formel, es gibt da mehrere Metriken, die da reinspielen und ist auch ein offener und kostenloser Industriestandard. Dann Command Injection, also ist im Endeffekt ein selbstkontrolliertes Kommando, das im System initiiert wird durch irgendeine Kommandozeile. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, es gibt diese Router, wo ein Webinterface da ist und oft gibt es so ein Ping-Interface, wo man eine IP-Adresse pingen kann. Und oft sind die halt so schlecht implementiert, dass man danach noch mit Strichpunkt einen Shell-Kommando hinzufügen kann und wird das auf dem Router ausgeführt. So wird man Programme ausführen auf dem Router durch dieses Ping-Interface. Das ist ein Beispiel-Example, das oft passiert. Kommen wir mal ein bisschen zu ein paar Beispielen. Fangen wir mit der Kategorie einfach nur Fail an. Da gibt es zwei Beispiele, die ich gerne zeigen möchte. Das eine ist, dieses Jahr passiert, ist NPM 5.7. NPM ist der Node Packet Manager für Node-JavaScript-Applikationen. Dieses Tool hat alle Rechte irgendwie so random verändert gehabt, wenn man das mit sudo, also mit Superuser-Rechten, am Linux-System aufgerufen hat. Hat dann rekursiv die Rechte geändert, das System war einfach unbrauchbar, man hat das nicht irgendwie resetten können, weil es einfach kaputt war. Das Problem dabei war, das Release. Man sieht ja, 5.7.0 scheint irgendwie ein neues Release zu sein. Sie haben einen Blogpost gemacht zu diesem Release. Sie haben es nicht als Pre-Release kommuniziert gehabt. Und wenn man ein Update gemacht hat, hat das einfach das Update gemacht und es eingespielt. Das heißt, die Leute haben nicht mal gewusst, dass es kein offizielles Release, sondern einfach ein Pre-Release. Das war nicht, haben es nicht gewusst. Und da gibt es dann ein paar so schöne Issues, die, es wurde ein Issue aufgemacht auf GitHub dazu. Und es gibt ein paar schöne Kommentare, die ich nicht vorenthalten möchte. Zum Beispiel, this destroyed free production server after a single deployment. Also mir tut das Sysadmin etwas leid, weil er einfach mal ein Update gemacht hat, das gestartet hat und dann mal einfach mal drei Produktionsserver kaputt gemacht hat damit. War einiges an Arbeit, das wiederherzustellen. Und dann halt die Antwort von einer anderen Person drauf war, mit why are you using a pre-release-version in a production? Just asking. Obwohl halt im Endeffekt er nichts dafür kann, weil das einfach ein Pre-Release war, was nicht so kommuniziert wurde und einfach mit einem Update installiert wurde. Das mal eine einfach nur Fail-Kategorie. Der zweite ist das Windows-Update diesen Oktobers. Ist für Windows 10 und Windows Server ausgespielt worden. Hat in gewissen Konstellationen einfach mal Dateien aus dem eigenen Dateienordner gelöscht gehabt. Da denkt man sich so, ja, ich mache ein Update, kriege neue Features und mache Bugfixes und dann machst du ein Update und die Dateien sind einfach weg. Wenn man ein Backup hat, ist es halb so dramatisch, aber die meisten normalsterblichen Leute machen das erst, nachdem sie ihre Daten verloren haben. Und deswegen sind halt weg gewesen. Microsoft hat dieses Update mittlerweile zurückgezogen. Sie haben auch gemeint, man kann die Dateien wiederherstellen. Das heißt, sie haben irgendwie die Möglichkeit gehabt, das wiederherzustellen. Aber es ist dennoch sehr, sehr ärgerlich, dass das passiert ist. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Backdoor. Backdoor ist meist eine eingebaute Methode, um Authentifizierung oder Verschlüsselung zu umgehen in einem System. Da möchte ich gleich mal präsentieren, Cisco Backdoors. Cisco ist ein großer Netzwerk-Hardware-Hersteller, der sowohl in Rechenzentren bei ISPs, auch bei Leuten teilweise privat oder in Firmen eingesetzt wird. Und die haben eine lange Backdoor-History. Also die haben einige Backdoors wurden da gefunden gehabt. Wo man muss positiv anmerken, dass sie internes Auditing machen, das intern auditieren und viele von diesen Backdoors oder Sicherheitslücken im Rahmen dieses internen Auditings auffinden und aktiv was dagegen machen. Es ist dennoch ärgerlich für sie. Und sie sind sehr kreativ im Erfinden von Synonymen für diese Backdoors. Ich habe da drei Beispiele mitgenommen von 2018 und eins, zwei von 2018 und eins von 2014. Da könnt ihr selbst ein Bild mal schaffen. Also ein Beispiel ist ein Undocumented User Account with Privilege Level 15. Schaut relativ gut aus als Synonym, aber ich finde unter anderem diesen Undocumented Static User Credentials for the Default Administrator Account ist auch nicht schlecht als Name. Aber mein Favorit ist Undocumented Test Interface. Das war irgendein offener Port, hast du hinconnecten können und hast halt Root Access gehabt auf dem Ding. War sehr praktisch für manche Sysadmins vielleicht, aber ist halt ein Backdoor. Ein weiteres tolles Backdoor, was ich euch präsentiere, ist der Tender AC15 Backdoor. Tender AC15 ist ein Internet Wi-Fi Router, irgend so ein China-Ding, ist nicht so teuer, so 80 Euro. Und ja, Admin-Zugang in drei leichten Schritten. So als erstes ruft man im Router-Interface slash GoForm slash Telnet auf. Dann startet ein Telnet-Server, dann hat man freie Wahl, man hat drei Accounts zur Verfügung, die in der Firmware hinterlegt sind. Die kann man auch nicht rauslöschen, die sind einfach so drinnen. Die existieren im System, die haben Admin-Zugriff und die kann man sich über Telnet einloggen bei denen. Ja, man muss auch natürlich noch bei denen auch ein Passwort. Was glaubt ihr, was die für ein Passwort hatten? Gibt es da 1, 2, 3, 4 war das richtige Passwort für alle drei User-Accounts. Ja, einloggen und hatten Root-Access auf dem Ding. Ich meine, es ist 2018, aber die 90er haben angerufen und wollen ihr Passwort zurückhaben. Ist in dem Jahr 2018 noch etwas noch immer traurig, dass es noch immer passiert. Kommen wir zu Auth-Bypass. Auth-Bypass ist Authentication-Bypass und darum geht es. Und es geht darum, dass man die Authentifizierung umgeht von Systemen. Zum Beispiel irgendwo einloggen, ohne dass man die Passwörter kennt. Irgendwie mit einem Username und dann irgendwie sagt, ja, bei MySQL or One is gleich One als Authentication Bypass. Oder einfach einloggen, nur, ohne irgendwie beides zu kennen. Das ist einfach so die Art von Authentication Bypass. Kommen wir zur nächsten Sache. Fight Club. Weißt du vielleicht, von welchem Jahr Fight Club, wann Fight Club rausgekommen ist? 1999, korrekt. So, Fight Club ist aus dem Jahre 1999. Ja, Blast from the Past. 1999 gab es den Netscape Enterprise Server, einen Netscape Fast Track Server. Und man konnte da Privilegien erschleichen durch eine Sicherheitslücke. Also es war eine Remote-Attacke, das konnte man übers Internet machen. Also es war ein Internet verfügbares System, konnte man das über Remote halt attackieren und konnte Rechte bekommen via HTTP Basic Authentication. Was wird wohl das sein? Gibt es da Tipps? Ja, exakt. Back to the Future. Wir kommen zurück zu 2017, 2018. HP ILO 4 Authentication Bypass und Remote Code Execution. Also HP ILO 4 ist eine Server Remote Management Konsole für Server. So eine eigene Karte, die im Server drinsteckt von HP, wo man dann den Server von der Ferne warten kann. Und die haben im Endeffekt, Airbus hat ein Research-Team, also das Airbus Research-Team hat da 5 Monate investiert, um dieses Ding reverse zu engineeren, auseinanderzunehmen, diese Software, diese Firmware, und konnte man einfach einen Authentication-Bypass finden in dem Ding und konnte man einfach sich einloggen als Root, also Administrator sich einloggen. Die wurde 2017 veröffentlicht, also mit der CVE-Zahl 2017 ist schon 2017 bekannt geworden, diese Sicherheitslücke. Aber so richtig öffentlich bekannt wurde es erst 2018, wo die Kollegen da im Endeffekt auf einer Konferenz das vorgestellt haben, dieses ganze Projekt mit, was die gemacht haben, was sie gefunden haben und so weiter. Ich habe euch auch ein GIF mitgebracht, wie das funktioniert. Ich hoffe, das sieht man halbwegs. Das sieht man etwas schlecht, aber im Endeffekt, er macht einen Curl-Request auf die Webseite von dem Interface, sagt er, nicht autorisiert. Dann ruft der Python auf und sagt, ja, print mir mal 29 mal das A hintereinander. Dann macht er nochmal einen Request, fügt einen Header hinzu. Und zwar mit dem Namen Connection Doppelpunkt. Kopiert sich 29 mal die A. Macht nochmal einen Request hin. Und hat Full Administration Zugriff auf das ganze Device. Das heißt, im Endeffekt, das Ding ist im Internet. Ich greife dazu mit diesem Bug halt, nutzt den aus und kann dafür irgendeinen Remote-Server, der noch nicht gepatcht wurde, von der Seite attackieren und komplett Administrationsrechte übernehmen und den Server für meine eigenen Zwecke missbrauchen im Endeffekt. Ich glaube, es gibt sicher noch ein paar von den Dingen, die draußen noch ungepatcht oft in der Welt rumlaufen. Ich hoffe, die Leute patchen das so schnell wie möglich. 1999 ist gleich 2018. Die mathematische Formel ist nicht ganz okay. Aber in Security-Sicht schon, weil das Problem war in beiden Fällen, also 1999, also 2018, 2017, war ein Buffer-Overflow. Das ist ein Sicherheitslückenkonzept, was da reingespielt hat. Und da sieht man im Endeffekt, dass Fehler, die vor 19, 18 Jahren passiert sind, 2018, 2017 noch immer passieren in der IT-Sicherheitswelt. Und das ist etwas dramatisch. Eines ist diese Passwörter, die ich vorher gezeigt habe, also dieses Buffer-Overflow. Das sind so Konzepte, die kennen Leute schon seit Ewigkeiten und sie machen immer dieselben Fehler noch immer. Das ist so ein Ding, was noch immer nicht passieren sollte, aber noch immer ein Problem ist in der IT-Sicherheitswelt. Kommen wir zum Thema Datenreichtum. Ja, Datenreichtum ist das Gegenteil von Datensparsamkeit. Also ich häufe mir Daten an, obwohl ich diese nicht brauche. Ist auch mittlerweile auch digitales Gold für die Betriebe und Unternehmen, weil sie damit irgendwie Werbung machen, Daten verkaufen können, was auch immer. Und ich finde, es ist großteils unnötig. Man sollte dank GSGVO sagen, nur die Daten sammeln, die man auch benötigt für den Dienst, was ich sehr unterstütze, weil zu viel Daten machen auch viel Speicherplatz und braucht man nicht. Da gibt es auch zwei schöne Beispiele. Einerseits hat es Google Plus erwischt. Da wurden ca. 500.000 User waren davon betroffen. Teilweise sensible Daten wurden entwendet und infolgedessen hat das sicher dazu mitgespielt, dass wurde dann Google Plus als Produkt eingestellt für normale Benutzer. Sie haben die ganze Plattform eingestellt gehabt. Das ist sicher Der Datenleak ist sicher nicht der Hauptgrund dafür, aber es hat da sicher dazu mitgespielt und war sicher so ein bisschen eine gute PR-Sache mit, ja, wir sind Daten abhandengekommen, jetzt stellen wir die Plattform einfach ein. Ich meine, sie haben halt nicht so viele Benutzer auch gehabt auf Google Plus, hat sie wohl auch nicht rentiert gehabt, das irgendwie weiterlaufen zu lassen. Aber, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Facebook-Datenleak, auch relativ aktuell, die haben erst 50 Millionen Benutzer, hat sie betroffen, laut deren Aussage, dann haben sie auf 30 Millionen runter reduziert, was noch immer das 60-fache von dem ist, was Google Plus an Daten verloren hat. Müsst ihr auf der Zunge zergehen lassen. 60 mal so viel, also 30 Millionen ist keine kleine Zahl. Ja, sie haben ihm nicht zugemacht. Ich weiß nicht wieso, aber okay. Vielleicht beim nächsten Mal. Kommen wir zum DOS. Kennen vielleicht ein paar von euch. Denial of Service. Ja, die Idee dahinter ist Unterbrechung des Dienstes. Irgendwie runterfahren vom Server ist zum Beispiel so eine Art von DOS oder einfach mit einfach mit Requests fluten, dass er nicht mehr reagieren kann, der Server, ist auch so ein Klassiker. Also die Idee dahinter ist, dass man das System entweder permanent oder zeitweise unerreichbar macht. Das ist die Idee hinter DOS. Es gibt auch DDoS, also Distributed Denial of Service, wo es dann geht, dass du mit mehreren Devices irgendwo was attackierst und dann gemeinsam dieses System unerreichbar machen lässt. Also Mirai war so ein Beispiel vom letzten Jahr, wo das mit Denial mit DDoS gemacht wurde. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Wehrt einem Freund, der einen Freund hat, der eine IP-Kamera zu Hause hat. Ah, eine Person, ja, ein paar, okay. Das nächste Beispiel, da geht es um die NetWave IP-Kamera. Da gab es einen Denial of Service. Der war relativ simpel. Man nimmt seinen Browser, macht eine Post-Anfrage an die Base-Adresse, Base-URI von dieser Kamera und die crasht einfach. Sehr praktisch. Also die muss halt entsprechend groß sein, die Body von diesem Request, und dann crasht er einfach. Kann man einfach wiederholen, die ganze Zeit hinsenden, und das Ding crasht die ganze Zeit, ist unbrauchbar. Ja, zum Wegschmeißen die Kamera meistens, weil die kein Update bekommen. Das ist auch ein großes Problem in der IT-Sicherheit, dass oft Geräte keine Updates bekommen, vor allem so IoT-Sachen wie IP-Kameras, die werden einmal gekauft, die Hersteller liefern keine Updates raus. Oft kann man nicht mal Sachen ändern, wie Passwörter oder so, weil die schon festgesetzt sind und die Leute bleiben auf ihrem Geld hängen und können die Hardware teilweise wegschmeißen, weil sie einerseits nicht die technische Expertise zur Verfügung haben, um das irgendwie in ein getrenntes Netzwerk zu stellen oder was eh schon komplett kaputt ist. Kommen wir zu RCE. RCE ist Remote Code Execution. Die Idee dahinter ist, dass man eigenen Code, eigene Programme auf einem entfernten Ziel ausführt. Also übers Internet, übers Netzwerk, wie auch immer, muss nicht am selben Rechner sein. Also beispielsweise kann man mit diesen vorhin gezeigten HPI ILO4, kann man auch eine Remote Code Execution dann im Nachhinein durch den Admin Access vollführen. Es gibt ein gutes Beispiel dafür, 2018. Ich sehe auch hier viele Schüler, ich war auch mal Schüler, jetzt bin ich Student. Und ich spiele noch immer ab und zu Spiele und mache es wahrscheinlich auch. Und ich verwende auch Steam. Und Steam hatte 10 Jahre lang im Client eine Remote Execution drin als Bug. Konnte man mit einem manipulierten UDP-Paket triggern, um das zu exploiten. Es gibt einen super ausführlichen Blogpost über diese Lücke. Also wie gesagt, es gibt auch in sehr bekannten Programmen gibt's auch solche Sachen, die vorfallen. Normal sind Remote Code Execution etwas schwerer zum Ausnutzen, da braucht man etwas mehr Wissen. Aber grundsätzlich, wenn es mal da ist und wenn jemand was davon weiß, kann es halt blöd hergehen. Dazu muss man auch sagen, dass Steam sehr gut reagiert hat. Die haben das nach 8 Stunden, nach Report, haben sie es gefixt gehabt, also repariert gehabt. Sie haben einen Patch reingestellt und die Sicherheitslücke war weg. Also sie haben vorbildlich reagiert gehabt. POC, Proof of Concept. Proof of Concept, ist die Idee dahinter, dass man ein Programm schreibt oder eine Routine ausführt, um zu zeigen, dass man eine Sicherheitslücke ausnutzt oder ausnutzen kann. Das kann ein Code sein, irgendein Skript, einfach irgendeine Interaktion am Web-User-Interface, wie auch immer. Und der Klassiker bei so Proof of Concepts ist normalerweise den Taschenrechner aufpoppen lassen im Betriebssystem, dass man Remote Code Execution zum Beispiel oder damit erreicht. Das ist der Klassiker. Gut, normalerweise nicht meinen Bash-Calculator, sondern normalerweise so ein KD-Calc oder X-Calc oder den Windows-Taschenrechner ist der Klassiker, den man einfach mal aufpoppen lässt als, als Proof of Concept, dass man diesen Remote Code ausgeführt hat am Rechner. Da kommen wir auch gleich, also viele Leute haben mich letztens gefragt, weil ich vorher diesen Talk auf anderen Konferenzen ohne Demo gehalten habe, haben die mich gefragt, so ja, kann ich eine Demo haben? Und ich habe mir gedacht, okay, machen wir eine Live-Demo. Ich werde uns kurz zu meinem Laptop umschalten. Da muss das Kabel umstecken, weil uns das im Stich gelassen hat. So, ich habe hier einen Laptop mit Ubuntu 16.04. Der Hostname ist Milky Way. Das ist hier meine Shell. Und ich habe hier ein VirtualBox, also ein Virtualisierungssoftware. Und dort habe ich ein Debian 9 virtualisiert, das relativ aktuell ist von dem Patchstand her. So, schauen wir kurz. Da startet gerade mal, es braucht ein wenig, ist halt virtualisiert das System. Von dem hier. Ja, ich. Ist dann auch nicht notwendig bei der Demo dann die Texte größer machen. Es reicht das Visuelle. Achso, ja, das ist mein Nutzername, Entschuldigung. Das war erst ein Testserver für Mails aufsetzen. Aber habe halt praktisch bald da, also nutzen wir es gleich. Das braucht noch ein wenig, aber dann haben wir es gleich. So ein schönes Debian 9. Ich spiele normalen User. Ich tue immer Websurfen als normaler User. Und dann finden wir immer wieder so tolle Webseiten im Internet, die euch Bilder zum Download anbieten. Und dann habe ich, wir stellen die Sitzung wieder her. Dann habe ich diese sehr interessante Webseite gefunden, die mir Katzenbilder zur Verfügung stellt. Ich dachte, oh super, lade mir gleich runter. So, gefällt mir. Speichern. So, wir gleich mal anschauen das Katzenfoto. Öffne ich es direkt. Okay. Schaut irgendwie seltsam aus, aber okay. Oh, what the fuck. Ah, ich habe plötzlich 100 Taschenrechner da auf meinem Display. Das Katzenfoto war wohl kein Katzenfoto, wie es aussieht, sondern irgendwas Seltsames. Sehr übersichtlich. Ich schaue mal mein Shell. Es gibt ein tolles Linux-Command, das heißt kill all, ein Name des Programms. Xcalc. So. Ja, ist alles wieder weg. Sehr praktisch. Gibt es ein Windows-Äquivalent für dieses Kommando? Wisst ihr das? Shutdown, ja, okay. Okay, ich muss dann wieder zurückwechseln zu meinem Monitor, zum anderen. So, ja, was ist da gerade passiert? Das war GoScript. GoScript Remote Code Execution. GoScript ist ein Tool zum Bilder verarbeiten unter Linux. Diese Remote Code Execution haben die vor 2 Jahren übersehen beim Patchen. Da gab es so ähnliche Bugs. Sie haben sie gepatcht gehabt, aber diesen Edge Case haben sie übersehen gehabt. Und der Trigger zum Beispiel beim Verarbeiten von PostScript. Der wurde gefunden von Tavis Armadi. Das ist so ein Google Researcher, der sehr gute Google Research macht. Wurde letztens auf dieser Mailinglist diskutiert, dieser ganze GoScript Remote Execution Bug. Der hat auch mehrere CVs zugewiesen bekommen, weil auch mehrere verschiedene Bugs da dabei waren. Und im Endeffekt, in dem Fall ist es so, ich habe es runtergeladen, das Foto, ich habe es im Endeffekt im Nautilus geöffnet und der Nautilus hat den Evins Thumbnail Parser, den er verwendet zum Thumbnails Parsen von den Downloads. Und genau beim Parsen verwendet er GoScript und genau dann wird das ausgeführt, was ich da hinterlegt habe. Ja, das war mal diese Live-Demo. Aber gut, wir haben ja Blockchain ist in aller Munde mittlerweile, aber ich finde persönlich, Blockchain ist sehr fad. Ich kann mit nicht viel anfangen, vor allem dieses Bitcoin-Zeug verfließt so viel Energie und so weiter. Da finde ich einfach eine bessere Sache für euch, und zwar Exploit-Chain, viel besser. Also, ja, ich habe noch was weiteres vorbereitet gehabt. Dafür muss ich aber sagen, liebe Demo-Götter, bitte lasst diese Demo funktionieren. Hat vielleicht wer ein MacBook zum Opfern da oder so? Genau, wir müssen wieder umstecken. So, hört man mich noch? Ja. Ich will es nicht zerstören, ich bin ja nicht so ein Mensch. Man kann ja auch Linux drauf spielen. Also nur Linux, Unix-Derivat drauf. Okay, damit kann ich eh leben. So, wir gehen nochmal zurück zu meiner virtuellen Maschine. Ah, verdammt. Ah ja, geht doch wieder. Ich gehe nochmal in den... Ah, ich hätte nicht in den Download-Owner gehen sollen. Fuck. Ja, wir kriegen jetzt wieder diesen Exploit von vorher. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ja, hallo Taschenrechner. Also jeden einzeln ausschalten, oder? So händisch. So, fangen wir an. Nee. Dann machen wir das so. Kill all X-Calc. So, Desktop. So, das ist echt... Ja, ich will das Bild nicht mehr haben, also ich lösche es einfach. So. So, dass ihr es seht, Catpic. Danke, jetzt kann ich unten in den Download-Ordner wieder gehen. So, wir waren auf dieser tollen Webseite und wir haben ja diese tollen Fotos gesehen, die man sich runterladen kann. Genau, gibt ja super sweet Catpic, haben wir getestet gehabt, ist nicht so toll, wie wir gesehen haben. Aber es gibt super fancy 4K Resolution Catpics, sind sicher super gut, also testen wir mal. Wir laden uns auch wieder runter, weil sonst können wir nicht das Desktop-Hintergrund setzen. Wir speichern das mal. Wird schon okay sein. Okay. Wieder so ein seltsamer Screen von einem Thumbnail. Ja, gut. Was passiert jetzt? Das war jetzt nicht geplant. Aber ich hab einen Plan B. Ich sollte ein automatisches Skript bauen dafür. Okay, machen wir es so. RM, so. Ich habe vorgesorgt, ich habe diesen Testordner da. Wir gehen auf den Testordner rein. Also wir nehmen an, ich habe dieses 4K-Cat runtergeladen, das funktioniert auch. Einfach mal vorstellen und so. Downloads, Test. Ja, okay. Oh, da öffnet sich eine Shell. Okay, was passiert da? Oh, ich habe gerade irgendwas aufgepoppt. Irgendeine Root Shell. Das schaut irgendwie sehr seltsam aus. Was ist da gerade passiert? Ihr seht hier so ein Skript durchlaufen. Das zeigt mein Hostname, Milky Way, also der Hostname vom Hostsystem an. Es zeigt mir meine ID an Hetty von meinem Hostsystem. Es zeigt mir auch an meine virtuellen Boxen, die ich auf meinem Hostsystem habe. Es zeigt meine aktuell rendernde Debian-VM an, dass die läuft. Und Ich habe ein Fenster bekommen. Ja, ID, ich kann es nicht größer machen, sorry. Aber ID sagt, ich bin root. Hostname sagt, ich bin Milky Way. Wir können es auch hier testen auf dem Host-System. Hostname Milky Way. ID ist dann ein normaler User. Okay, spannend. Was ist gerade passiert? Im Endeffekt war das ein Virtual Box Escape kombiniert mit dem Remote mit der Remote Execution von GhostScript plus noch als Bonus dann noch Dirty Chaos, eine Sicherheitslücke von 2016, die Root Access durch eine Race Condition verursacht hat. Wir wechseln nochmal zurück zu den Slides für eine kleine Demo. Ich meine, ich kann es nochmal laufen lassen. Die Demo-Geräte haben funktioniert, die haben das zum Laufen gebracht, weil ab und zu passiert es, dass einfach die VirtualBox abstürzt. Weil das erkläre ich dann gleich beim Umstecken. So. Ja, wir sind hier zurück. Ja, what the fuck just happened? Eben kurz erklärt. Exploit Chain Recap. Ich habe dieses tolle 4K Cat-Foto runtergeladen, was wohl keins war. Ich habe es mit Nautilus geöffnet, habe damit die GhostScript Remote Execution getriggert, habe dann diesen Virtual Box Ausbruch zum Host-System durchgeführt und dann noch als Bonus noch Root am Host mit Dirty Cow erreicht. Das Setup dazu war: am Host-System ist ein Ubuntu 16.04.4 komplett ungepatcht, nicht empfehlenswert. VirtualBox 5.2.6 eher irgendwas, muss die Version sein für diesen Exploit oder eine von diesen Versionen. Als Guest-System war ein Debian 9 mit grafischem User-Interface, das war halbwegs gepatcht. Der Guest-Benutzer, also der User am Debian-System in der VirtualBox, hatte Sudo-Rechte ohne Passwort zum Eintippen. Und ich habe dafür eine selbstgeschriebene Exploit-Chain gehabt aus Python-Skripts, Bash und auch verfügbare Proof-of-Concepts. Sind alles verfügbare Proof-of-Concepts, habe ich etwas modifiziert dafür. Zum VirtualBox-Escape. Ich habe gemeint, meine VirtualBox hat ab und zu abgestürzt beim Exploit-Testen und Vorführen. Im Endeffekt wird dafür der virtuelle RAM, Video-RAM benutzt für den Exploit von der VirtualBox. Da wird eigentlich Videoinformation hinterlegt von der VM. Und das ist also der Shared Video Buffer zwischen Host und Guest-System. Und das Ding war, dass da ein Shellcode hinterlegt wird in dieser virtuellen Box, in diesen RAM. Und durch einen GCC-Kompilierfehler und dass dieser Bereich nicht irgendwie als volatile getaggt wurde, hat dann im Endeffekt das Host-System diesen Shellcode ausgeführt gehabt. Und ich habe eine Reverse-Shell in mein Guest-System bekommen vom Host. Es gibt eine exzellente Zusammenfassung vom Proof-of-Concept-Autor, der mir ein bisschen Hilfestellung gegeben hat, weil er es nur auf Ubuntu-Server getestet gehabt, mit geblacklisteten Videotreiber und ohne grafisches User-Interface. Und ich habe es zum Laufen bekommen auf meinen Debian mit User-Interface, und grafischen und ohne geblacklisteten Videotreiber. Funktioniert aber ab und dann stürzt halt die virtuelle Box ab. Dirty Cow ist Hausaufgabe fürs Publikum, könnt ihr euch gerne anschauen zu Hause. Hier ist als Tipp die CV-Number oder ihr könnt auch eure präferierte Suchmaschine dafür verwenden. Das ist mal dann für euch zu tun. Wir können noch kurz mal umschalten, dann kann ich kurz den Code anschauen, den ich ein bisschen so zusammengehäckselt habe. So. Ich darf nicht in den falschen Ordner reingehen. Genau. Ich habe das ein bisschen schon vorbereitet gehabt. Ich werde es noch etwas größer machen. Okay, das mag nicht. Das ist etwas blöd. Okay, das ist blöd. Aber im Endeffekt, was das Ding halt macht, ich rufe dieses Exploit-Chain-Shell-Skript auf, lasse GNOME-Terminal laufen mit meinem Exploit-Py-Skript da hinten, Ja, und dann macht man einfach das Exploit-Skript alles für den Python-File und danach rufe ich diesen VirtualBox Escape auf, damit er die Reverse Shell aufmacht. Vielleicht kann ich es irgendwie in einem anderen Editor aufmachen. Ah, es ist ja super. Ah, LibreOffice Writer, sicher gut. Hat man da, kann man auch vergrößern. Ist ja nur ein Python-File. Ist nicht so empfehlenswert als Entwicklungsumgebung, aber zum Anzeigen wird es wohl funktionieren. Ist ja nur ein Text-File. Ja, wunderbar. Wir nutzen diese tolle Vergrößerungsfunktion. Das ist halbwegs lesbar. Ja, im Endeffekt. Genau, ich starte einen Client mit Netcat im Endeffekt, den internen von Python, und warte auf eine Connection. Dann wird halt der Exploit eine Shellcode hinterlegt und der connectet sich dann hin. Dann habe ich dann die Connection bekommen, wo er dann den Client Sendline macht. Also das wird für die Connection gewartet. Wenn die kommt, sagt er, okay, passt. Sende mal bitte diese Reverse Shell mal meinen Hostname, der angezeigt wird. Dann kriege ich halt den Hostname zurück. Dann send mal Who am I und ID zurück. Dann rufe ich hier mal die Liste der virtuellen Maschinen auf, die da im Skript angezeigt werden. Dann zeige ich die aktuell laufende Skripte an. Dann sende ich an Export Display 0, damit ich dann auf dem Host-System mir die Xterm Shell anzeigen lassen kann. Display-Variable nochmal exportieren. Da gibt es so eine Clone und Pwn auskommentiert. Da wäre die Idee mehr, dass man es direkt von GitHub klont am Host-System und direkt am Host-System kompiliert. Ich habe alles schon vorbereitet gehabt im Endeffekt in dem Szenario. Genau, dann habe ich noch da diesen, dass er den Exploit aufruft, dass er reingeht, Exploit ready, und dann mache ich einen Xterm auf mit Who am I. Macht dieses Cow-Say mit der Kuh, dem das anzeigt mit Hi. Genau, und dann rufe ich diesen Dirty Cow Exploit auf und habe dann Root Access auf diesen Terminal. Ja, das ist im Endeffekt der Python-Code und halt dann dieser Shell-Code. Das ist wieder ein eigenes, ist public auf GitHub verfügbar. Ja, dann wechseln wir wieder zurück. So, kommen wir mal noch zu einem weiteren interessanten Thema, Hardware Security. Es gibt nicht nur Software, es gibt auch Hardware. Und die meisten haben wahrscheinlich von Meltdown und Spectre gehört. Ist Anfang des Jahres waren Riesenschlagzeilen und war sehr dramatisch. Ist noch immer sehr dramatisch. Dahinter steht im Endeffekt ein Fehler in der Designarchitektur von Prozessoren, Intel-Prozessoren, also AMD. Und das führt zur Extraktion von sensiblen Daten. Es ist halt als Hardware-Bug, habe ich es klassifiziert, aber eigentlich war es ein Feature von denen, das spekulative Exekution heißt. Im Endeffekt ist es die Idee dahinter, dass man schon im Vorhinein andere Berechnungen macht, im Vorhinein, und wenn man sie halt nicht mehr braucht, einfach wegwirft, damit man halt dann schneller Sachen verwenden kann, wenn die gebraucht werden. Was dann dazu führt, dass man dadurch halt dann sensible Daten extrahieren kann aus dem Prozessor. Es gibt dafür ein paar Software-Fixes. Das Problem ist, dass sie zu teilweise enormen Performance-Einbußen führen. Das halt vor allem für Firmen sehr große Probleme bereitet, weil die entweder mehr Hardware kaufen müssen oder irgendwie die Software-Performante implementieren müssen, wie auch immer. War ein großes Problem. Es gab zu diesem Problem, also zu Meltdown, gab es auch einen Patch von Microsoft für Windows 7, Windows 2008. Ja, dieser Patch war halt ein Patch, sie haben halt einen Fehler gemacht. PML4 Page Tables sind zwar zum Master Page Tables, wo die ganzen Referenzen drin sind fürs Betriebssystem, wo die Dateien, die Daten drin sind für die Programme. Und die sollen eigentlich nur für den Kernel, also dieses System verfügbar sein, dass das Betriebssystem steuert und für sonst niemand anderen. Das war aber durch diesen Patch für alle Programme im Betriebssystem aufrufbar, editierbar, änderbar, alles drum und dran. Jedes Programm könnte da irgendwas reinschreiben, irgendwas ändern, eigene Sachen ausführen. Und das war halt der Patch, den sie ausgerollt haben und hat irgendwie haben ein, zwei Monate gebraucht, bis sie wieder repariert haben, war halt eher Fail als Patch. Im Endeffekt, ja, I get PML4 patch tables, you get PML4 patch tables, everyone gets PML4 patch tables. Ein weiteres Hardware-Security-Problem gab es bei BMW. Die TCU, die Telematic Control Unit, die ist in BMW-Autos 2012 bis 2018 verbaut, ist eine Remote-Attack. Man konnte damit halt übers Telefonnetz konnte man eigene Kommandos über den Campus unautorisierte Diagnose-Requests ausführen am Auto. Das möchte man normalerweise nicht haben beim Autofahren, ist nicht so empfehlenswert. Die Forscher mit BMW zusammengearbeitet und haben das mittlerweile großteils auch irgendwie repariert, wir sind da gerade dabei. Und ich glaube, Anfang nächstes Jahr werden da mehr Details veröffentlicht zu dieser Sicherheitslücke. Dann, das ist auch ganz toll, der Lockpicking Lawyer ist so ein Typ auf Twitter, der macht so Vorhängeschlösser knacken mit Werkzeug. Der hat letztens so ein tolles Schloss gefunden, das hat einen Fingerabdruck-Reader und damit kann man es öffnen. Das Ding hat, wie ihr seht, unten so einen roten Kreis, wo so eine Schraube eingekringelt wird. Und im Endeffekt, man macht halt die Schraube auf und das Schloss ist irgendwie unbrauchbar damit geworden, wenn man halt so einen Screwdriver hat. Ich habe so ein Ding in meinem Rucksack rumliegen, so ein Schraubenzieher, ist sehr praktisch. Also, und da muss man sagen, dieser Money Quote von diesem Hersteller war im Endeffekt, der Lock is invincible to the people who do not have a screwdriver. Also im Endeffekt, das Schloss ist unsichtbar für Leute ohne Schraubenzieher. Also mit, ja, funktioniert, aber so funktioniert Security nicht, Leute. Als nächstes, kombiniert einmal Mining Rigs für Cryptocurrencies, ein Datencenter, 600 und Island. Ja, wenn man das kombiniert, dann ist Folgendes 2018 passiert. Also, ja, irgendwie hat 600 powerful Mining Rigs aus einem Datencenter in Island gestohlen, auf dieser Insel. Und niemand weiß, wo die sind, diese Hardware. Sind 600 Stück, sind ungefähr so groß teilweise, sind weg. Muss ich mal vorstellen. Island ist eine Insel, rundherum ist Wasser und die Dinger sind einfach gestohlen worden aus dem Datencenter, wo eigentlich man nicht Sachen stehlen sollte können, weil das so das Konzept von Datencentern sind, die sollten ja sicher sein für die Server. Aber gut, es gibt zu dieser Story noch einen Bonus-Content, und zwar, sie hatten dann eine Person gefunden, die wohl das Mastermind hinter dieser ganzen Sache war, und ja, diese Person war auch im Gefängnis, aber sie hat es geschafft, aus diesem Gefängnis zu fliehen, durch ein Fenster, hat es geschafft, auf ein Flugzeug zu steigen, nach Schweden geflogen. Und auf diesem Flugzeug war auch der Premierminister von Schweden dabei drinnen. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen, das kann man sich nicht erfinden. Dass dann diese Person aus dem Gefängnis flieht und dann mit dem Flugzeug nach Schweden fliegt. Ist passiert. Dann weiter, auch so ein Hardware-Fail. Ton und Festplatten kombiniert führt zu Festplattentod, also drehende Scheiben. Das ist passiert in Schweden, in einem Datencenter. Da gibt es ein gasbasiertes Feuerlöschsystem. Also wenn der Feuer ausbricht, wird der Gas ausgelassen, damit das Feuer gelöscht wird. Dabei sind Festplatten zerstört worden, weil dieses Gasausström aus den Düsen einen sehr hohen Ton erzeugt hat, der zu Vibrationen geführt hat, in den Festplatten jedoch zerstört hat. Ja, sehr blöd, vor allem fürs Datencenter. In dem Fall hat es die Nasdaq betroffen, ist so eine Finanzunternehmen, die machen Finanztransaktionen und so weiter und so fort mit Aktien. Und die hatten nicht genug Server in Schweden, um das irgendwie mal zu ersetzen. Das Ding, die waren halt irgendwie 5 Stunden nicht operational. Und es waren Märkte wie Schweden, Finnland, Dänemark, Island und die drei baltischen Staaten waren halt davon betroffen. Und sie waren für 5 Stunden nicht operational. Sie hätten um 9 starten müssen mit dem ganzen Betrieb. Ging aber erst um 14 Uhr, weil sie die ganzen Server teilweise aus dem Ausland noch reinführen mussten. Ja, wir kommen mal zum Ende von den ganzen Vorstellungen, von den Sicherheitslücken und dem Intro zu den Basics. Dann gibt es oft die Frage so mit, was geht mich das an überhaupt? Wieso stelle ich das so vor? Und da ist es im Endeffekt wichtig zu wissen, wir hatten vielleicht auch gemerkt während dieses Vortrags, dass Security-Probleme betreffen uns alle in irgendeiner Form. Sei es die Oma, die so eine IP-Kamera hat, oder der Nachbar mit seinem unsicheren Router, oder du selber deinen eigenen Server mit der HPIV ILO-Karte. Im Endeffekt, es betrifft uns alle irgendwie, direkter oder indirekter. Und deswegen mein Appell an euch und auch an mich selber ist, macht die Welt zu einem sicheren Ort, helft Leuten beim Systeme patchen, erkundigt euch, kümmert euch um sichere Systeme, kauft nicht so billig Zeug aus China, wo keine Patches herkommen, tut euch nur selber weh im Endeffekt. Get some popcorn and take your time, wenn ich euch Interesse geweckt habe zu diesem ganzen Security-Zeug. CVs lesen sehr interessant und sehr lustig. Wo bekomme ich CV-Details her? Es gibt cvdetails.com, eine Webpage, wo CVs gesammelt werden. Dort könnt ihr einfach mal erstmal anschauen, durchbrowsen, Statistiken anschauen. Vielleicht findet ihr irgendwas Interessantes, was ihr vielleicht auch selber testen könnt. Ja, das war's von mir. Gibt's Fragen aus dem Publikum?
Danke, Hetti. Ja, gibt's Fragen? Wenn es Fragen gibt, bitte aufs Mikrofon warten, sonst wird das mit dem Stream schwierig, weil so laut schreit hier keiner, glaube ich.
Wenn es keine Fragen sonst gibt, ihr könnt mich auch gerne danach abpassen, mich Fragen stellen. Ich kann gerne mehr Details geben, am Laptop herzeigen. Nicht schüchtern sein, einfach Fragen stellen. Ansonsten auch kurz noch hier, Props gehen auch an Familie und Freunde und alle Leute, die dafür sorgen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Die paar Leute, die halt ein paar Exploits geschrieben haben und von denen die Proof Concepts mir ausgeliehen habe für die Demo. Ja, auch danke sehr, bleibt sicher, patcht eure Systeme. Und auch wenn ihr mich kontaktieren wollt, hier wären noch ein paar Kontaktdaten von mir. Ansonsten bitte sprecht mich einfach an vor Ort. Ich bin da und helfe gerne oder beantworte euch Fragen. In diesem Sinne, genießt die Privacy Week und habt noch einen schönen Tag.